Hur kom det sig att Hitler kunde sitta kvar vid makten när det var uppenbart för alla att kriget redan var förlorat för Tysklands del? Det är frågan i kvällens sjätte och sista avsnitt i Dokument utifråns uppmärksammade serie om nazismen. Och i kvällens sena timme så ställer vi i ett samtal frågan om vad Sverige och svenskarna visste om förintelsen och nazisternas krigsförbrytelser. Det avslutande samtalet för vi i grannkanalen 1. Ni får hänga med och byta kanal alltså. Och det är tre historiker som jag ska resonera med. Alfie Johansson, Helene Löv och Mattias Tidén. Men först till dokumentärfilmen och frågan. Hur kunde Hitler sitta kvar och styra Tyskland ända tills sovjetiska trupper faktiskt intog Berlin?
I Italien föddes fascismen, en allians mellan den fascistiska regeringen i Rom och den nazistiska i Berlin hade förefallit naturligt. Men den 19 juli 1943 inträffade det otänkbara. Rom bombades. ...1943 hade nära 200 000 italienska soldater dödats eller rapporterats saknade. Italiens allians med Nazityskland hade bara lett till katastrof.
During the 4 years of war, more or less, no? Italy was practically half destroyed. And everybody understood that the war was lost. And of course, everybody was thinking that Italy had to get out and not to stay with Mussolini.
Natten den 24 juli 43 samlades fascisternas stora råd och uttalade sitt misstroende mot Benito Mussolinis ledarskap. Man röstade för att kungen åter skulle få kontrollen över de väpnade styrkorna. Benito Mussolini var den första fascistiske diktatorn. Hans framgångar inspirerade Hitler och nazisterna. Men nu hade italienarna fått nog av honom. Kungen kallade till sig Mussolini hit till Villa Savoia den 25 juli 43. Mussolini fick veta att han avskedats från posten som Italiens premiärminister. 5:20 på eftermiddagen gick han ut genom entrén till kungens villa. Så fort han kom ut greps han av italiensk polis och sattes i fängelse. Italienarna jublade. Nu var de av med Mussolini och kunde snart byta sida och gå över till segrarna. Först kapitulerade Italiens nya regering och den 25 oktober 43 förklarade man krig mot sin tidigare bundsförvant Nazityskland.
Not very honorable, certainly. Whenever you betray a friend, an ally. It's not very noble, but it happens. It happens. We are more realistic sometimes than the Germans are, no? Of course, being more realistic, we are not faithful to the present chief and so on, no? I don't say it's a noble thing, but it is our character.
Om italienarna kunde störta Mussolini 43 när de såg vilken vändning kriget hade tagit, varför kunde då inte tyskarna göra likadant med Hitler? Varför kämpade tyskarna till sista blodsdroppen? Om man ville göra sig av med Hitler måste man först skaffa sig tillträde till honom. Och det var inte lätt. Under större delen av kriget höll sig Hitler gömd här i Vargelyan i dåvarande tyska Ostpreussen. Han skyddades av minfält, taggtrådshinder och en lojal livvakt ur SS. Större delen av Hitlers tid i Varglyan upptogs av diskussioner med de tyska generalerna, och trots att kriget pågått länge kunde Hitler fortfarande dominera omgivningen med sin starka personlighet.
At that time I respected him. I mean he impressed me and he made me tense whenever I was clear near him. I was prepared in every respect to watch out, but the flair Hitler had was unusual. He could somebody who was almost ready for a suicide, he could revive him and make him feel that he should carry the flag and die in battle. Very strange.
Ich habe das an Beispielen erlebt von Männern, die gekommen sind, um zu sagen, es geht nicht mehr, und das auch gesagt haben. Und dann hat er eine Stunde geredet, und dann sind sie gegangen und gesagt, ich will es nochmal versuchen.
I slutet av 43 stod det klart att Tyskland skulle förlora kriget. I november 42 var det territorium som behärskades av nazisterna och deras europeiska bundsförvanter som störst. Men bara ett år senare, när 43 gick mot sitt slut, ryckte de sovjetiska styrkorna fram kraftigt i öster. Britter och amerikaner kämpade sig norrut genom Italien, och de allierade styrkorna samlades i Storbritannien inför dagen D, landstigningen i Frankrike. Men det var på ostfronten som de tyska förlusterna var svårast. Här stod 4 miljoner tyskar och deras allierade mot sovjetiska styrkor på drygt 6 miljoner. Hitler hade sagt att det här skulle bli ett annorlunda krig, ett utrotningskrig. Och krigets speciella karaktär blev avgörande för att tyskarna kämpade till sista blodsdroppen. Nazisterna ansåg att de kämpade mot undermänniskor i öster.
Jag har inte gedacht dabei, ja genau. Dann aber rücksichtslos haben wir da reingehalten. Was haben wir zum Beispiel vor Frauen die Kinder umgelegt? Und dann erst die Frauen. Das haben sie auch gemacht. Sadistisch. Es hat solche Offiziere gegeben, die da sadistisch ist. Es hat ihnen gefallen, wenn die Mütter geschrien haben oder Kinder geschrien haben. Das, die waren direkt geil drauf auf sowas. Die sind für mich keine Menschen. Das,
bakom tyskarnas linjer kämpade partisanförband mot den nazistiska ockupationsmakten, som gjorde processen kort med alla motståndsmän de tillfångatog. Partisankriget gav samtidigt nazisterna en förevändning för att avrätta alla som de inte gillade.
Auf einmal hörte ich, wie zwei Salven aus seiner Maschinenpistole da jagten, ja, und ich glaubte nun an Partisanen oder sonst etwas. Bin auch mit meiner Maschinenpistole in das Haus rein. Und da habe ich dann gesehen, dass der Unteroffizier diese beiden alten Russen, die in seinem Haus wohnten, mit der Maschinenpistole grundlos erschossen hat. Ich habe ihn, also, ich will mal sagen, angefahren, habe gesagt, wie kannst du sowas machen, ne? Und er sagte dann, wahrscheinlich hatte er zu viel getrunken, will ich mal annehmen, ja, aber mit Sicherheit, nur ein toter Russe ist ein guter Russe.
Till skillnad från sina italienska allierade begick de tyska trupperna i öst otaliga illdåd. Den här massaken på polska fångar i Lublin begick SS i juli 44. Men det var inte bara SS och säkerhetspolisens exekutionsplutoner som begick illdåd. Många reguljära arméförband gjorde sig också skyldiga till barbariska handlingar. Utrotningskriget gjorde det svårare för somliga att röja Hitler ur vägen, mannen som ytterst var ansvarig för dödandet. Nästan hela den nazistiska partihierarkin, som de här regioncheferna, Gauleiter, kände till och accepterade avrättningen. Och det fanns ännu ett skäl till att nazistledarna hade svårt att konspirera mot sin führer. Ända från naziströrelsens uppkomst hade Hitler underblåst fiendskapen mellan sina favoriter. Ofta genom att utse två personer till i stort sett samma uppgift och sen se på när de bekämpade varandra. Följden blev att nästan alla i ledningen hatade och misstrodde varandra. Göring tyckte illa om Speer, Ribbentrop, Goebbels och Bormann. Goebbels hade inte mycket till övers för Göring, Ribbentrop och Bormann. Ribbentrop avskydde alla andra nazistledare och alla de andra avskydde honom. Nazistledningen var totalt splittrad på grund av ömsesidig antipati och misstänksamhet och alla tävlade med varann om Hitlers gunst. Återstod militärledningen, men den hade också komprometterat sig genom att godta att man dödade de kommunistiska kommissarierna i öster och många kände sig fortfarande bundna av sin trohetsed till fyren. Ett angrepp på Hitler skulle säkerligen stöta på motstånd hos en del militära ledare. En sammansvärjning kunde bara iscensättas i största hemlighet. Men ett år efter det att Mussolini störtats gick en hög officer till aktion. Den 20 juli 1944 försökte Klaus von Stauffenberg döda Hitler i det som blev det mest kända attentatet mot fyren.
At that moment, Stauffenberg was the only one who said, well, I am prepared to do it. But my opinion was always that it could only succeed if the man who tried to kill him killed himself at the same moment. The way the Palestinians do it now in Israel, you see, self-sacrifice or kamikaze.
Stauffenberg placerade en bomb i sin portfölj som han lämnade i sammanträdesrummet i Vajlyan och for därefter skyndsamt till Berlin. Klockan 12.42 exploderade bomben medan de militära befälhavarna höll genomgång för Hitler. Karl Böhm Tettelbach befann sig i sitt tjänsterum i närheten.
When I stepped into the office, suddenly my colleague came and said, did you hear that? Suddenly was a big bomb. Boom. He said, did you hear that? 4 or 5 minutes later on, suddenly we saw out our window, we saw the SS in battle uniform surrounding our barracks. I said, isn't that funny?
Bomben förstörde inredningen i sammanträdesrummet, men detonationen dämpades av träväggarna och Hitler fick bara lindriga skador. Nu började en klappjakt på de sammansvurna. Långt ifrån alla tyska officerare hade stött planerna.
Nobody approached me because they knew that I wouldn't break my oath. They knew from the very beginning that I would stick. Luckily, nobody would approach me because it was Air Force, and the Air Force was not involved.
If you had been approached, what would you have said to Stauffenberg?
I said to Stauffenberg, I would have said, I'm going to report that to Hitler that you want to kill him. Yeah. I had no other choice. If I would have stayed quiet, they would put me down in a little notebook and I would be shot.
All my comrades who were all shot, they didn't speak. Stauffenberg couldn't speak, Merz couldn't speak, and Haften was the ADC. They were shot immediately, and the other ones whom I worked with, they were later on condemned to death, but they didn't give away my name. I owe their my life to them. Because even under torture, they didn't give away the names.
Tidigt på morgonen, den 21 juli, höll Hitler ett radiotal till nationen.
Ich selbst bin völlig unverletzt. Nur ganz kleine Hautabschürfungen, Prellungen oder Verbrennungen. Ich fasse das als eine Bestätigung des Auftrags der Vorsehung auf, mein Lebensziel weiter zu verfolgen, so wie ich es wieder getan habe. Denn ich darf von der ganzen Nation es feierlich gestehen, dass ich, seit mir klar wurde, dass der Krieg ein unausbleiblicher war nicht mehr aufgeschoben werden konnte, dass die seitdem eigentlich nur der Sorge, der Arbeit und der Sorge in zahllosen, nicht nur durch Tag, sondern durch wachen Nächten meinem Volke überlebte.
Hitler besökte de officerare som skadades vid explosionen. Den propagandistiska nyhetsjournalen uttryckte glädje över att fyren hade överlevt och hat mot de som försökt döda honom. Och de känslorna delades av många.
Jag var damit beskäftigt, einen Anschlag anzubringen för ein Treffen der Hitlerjugend. Und dann wurde mir an diesem Standort erzählt, dass der Anschlag auf Hitler war. Ich war empört. Ich war so empört, dass es überhaupt so etwas geben konnte. Also das war für mich ein ganz schreckliches Erlebnis eigentlich. Ich habe eigentlich viel Sympathie erlebt in der Zeit, dass der Anschlag missglückt war. Und ich glaube schon, dass ihn das besondere Sympathien gebracht hat.
Hitlers popularitet bland folket var djupt rotad och hade odlats systematiskt av Goebbels under de gångna 11 åren. De här breven från fronten visar vad många kände efter mordförsöket. Breven censurerades, men det var ingen som tvingade soldaterna att skriva om Stauffenberg och attentatet om de inte ville själva.
Vi här känner djup avsky över detta brott.
Officerskårens heder angrips nu på grund av Stauffenberg.
Att ett antal militärer försökt ta livet av fyren utgör ett särskilt sorgligt kapitel i Tysklands historia.
Nu gav Hitler order om att krigsmakten skulle dras djupare in i den nazistiska fållan.
Heute Gottlob politische Soldaten. Unser politischer Auftrag lautet Sicherung unseres Lebensraums, Verteidigung unseres deutschen Vaterlandes, Verteidigung unserer nationalsozialistischen Idee, und wir werden diesen politischen Auftrag unter allen Umständen durchführen bis zu unserem endgültigen Sieg.
Ein unbesiegbares Herrenvolk. So habe ich als Jugendlicher die Deutschen gesehen. Ja. Das ist nun nach diesen vielen Jahren nicht einfach zurückzuerinnern. Aber ein unbändiger Stolz, mit dem wir diese Welt gesehen haben. Wir waren wer. Und das eben im militärischen Bereich, im kulturellen Bereich und auch im wirtschaftlichen Bereich. Es funktionierte ja alles, es florierte alles. Es hat sich für uns eine heile Welt gezeigt.
Bakom såna här propagandabilder från nazisternas fulländade värld med unga män ur herrefolket som hjälper till på en bondgård dolde sig en annan sanning. Till skillnad från Italien hade Tyskland blivit en rasistisk stat. Nästan alla tyskar gynnades av det rasistiska systemet. Allt eftersom kriget fortskred minskade till exempel de här unga männens roll i den tyska ekonomin, som istället mest grundades på tvångsarbete av människor från de mindervärdiga raserna i de ockuperade områdena. I augusti 44 fanns det över 7,5 miljoner slavarbetare i det nya Tyskland. 1,7 miljoner av dem var polacker.
Das waren eben Polen und wir waren die großen Deutschen. Nicht? So ist es uns ja souffliert worden, so ist es in der Schule gelehrt worden, so ist es in der Hitlerjugend, in den Kameradschaftsabenden auch übertragen worden. Und so haben wir es auch täglich ganz einfach gelebt. Ich hatte, wie gesagt, über meinen Vater ja die Möglichkeit, mit polnischen Zwangsarbeitern direkt in Kontakt zu kommen.
Und wenn ich darüber nachdenke, ich hatte etwa die gleiche flapsige Art zu der Zeit. Ich war ja Wehr und das waren eben polnische besiegte Leute, die hier nun ihre Arbeit verrichten mussten. Eine bestimmte Form der Sklaverei. So ist es.
Aber damals war das, schuf Ihnen das keine Gewissensbisse?
Nein. Nein.
De 500 000 slavarbetarna från koncentrationslägret, de flesta judar, led ännu mer än de polska tvångsarbetarna. Minst 35 000 arbetade här på IG Farbens kemiska industri i Schlesien. Namnet på det läger som de bodde i har blivit ökänt, Auschwitz. Men det fanns två slags läger i Auschwitz. Koncentrationslägren för slavarbetare och utrotningslägren med sina gaskamrar. Som nyanländ kunde man skickas till det ena eller det andra.
Arriving at Auschwitz, we were separated. I remember the selection. I came, what are you, what's your profession? I am a mechanic, to the right. What are you? I'm a doctor. You must learn to work. He hit him. And so on. Women with children and men with children to the left and the others to the right. And I was thinking, a fool that I was, they were going into a family camp. In the gas chambers. And we were taken by a truck. It was 2 o'clock in the morning. And we came into the camp. This was the camp of the IG Farben. And the people there said, you are now in a concentration camp. To go out from here through the chimney.
Att man hamnade i arbetsläger innebar vanligtvis bara ett tillfälligt uppskov. En av nazisternas läkare beräknade senare slavarbetarnas förväntade livslängd i Auschwitz till 3 månader.
We went to work in lines of 5 men and groups. I always tried to be in the middle, not to be hit from the SS, and it helped. I am not a man who says I must do something, some sabotage or something. No. I wanted to stay alive. I wanted to live. And to see Germany destroyed, the Nazism destroyed.
De flesta tyskar kanske inte kände till verkligheten i Auschwitz. Men varje tysk visste att Tyskland hade blivit en rasistisk stat. Nazisterna upprepade hela tiden att varje äkta tysk tillhörde en högre ras, vilket den här propagandafilmen från 44 skulle illustrera. Men tyskarnas tro på sin överlägsenhet gjorde det svårare för dem att acceptera att kriget snart skulle vara förlorat. Kunde svårigheterna bero på att man inte hade tillräckligt med övermänniskor i krigsmakten, undrade nazisterna. Man började rekrytera rasmässigt acceptabla utlänningar till Waffen-SS.
Die Front Europas gegen den Weltbolschewismus ist ständig im Wachsen. In allen europäischen Ländern melden sich immer neue Freiwillige. Hier eine Sammelstelle in Belgien für das Regiment Flandern.
400 000 utlänningar gick med i Waffen-SS och stred sida vid sida med tyskarna. Många gjorde det av ett enda skäl.
Et c'est la guerre la guerre contre la Russie, communiste et bolchevique. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce que ça a été le motif de tous les engagements en Europe. Il y a des choses qui me répulsent. Une répulsion d'idéologie qui manipule l'individu.
Jacques Leroy sårades svårt i strid och miste ena ögat och armen. Några veckor senare bad han att få åka tillbaka till sitt regemente. SS gick med på det och han kämpade vidare i kriget.
Was motivierte sie nach dem Verlust ihres Armes und eines des Augenlichts auf einem Auge wieder freiwillig beizutreten?
Afin de ne pas tomber dans la médiocrité et de rester avec mes camarades, de ne pas perdre le contact avec mes camarades. Et comme je me sentais bien, j'étais remis, mes blessures étaient fermées, il y avait plus de bras, il manquait un bras et un œil. Mais vous savez, quand on est très jeune, on ne fait pas attention, on ne ressent pas les mêmes maux que quelqu'un de plus âgé pourrait ressentir.
Men det var inte bara vid fronten som tyskarna höll på att förlora kriget. När kriget gick in i sitt sista skede intensifierades de allierades bombanfall. Under de sista 15 månaderna dog 350 000 tyskar i bombräderna. Tre gånger fler än totalt under krigets tre första år.
The British bomber were caught by the Germans that time under the influence of Goebbels. Churchill Mordsboom, and they hated them, and it was no fun to become, let me say, if you bailed out of a bomber and came down on the ground, never you know what will happen.
Även om tyskarna skakades av bombanfallen så bröts inte deras kampvilja. Men som Wolf Falk trodde att de allierade inte skulle sluta bomba förrän de hade förstört Tyskland som industriland.
When it was decided to destroy Germany, so we have nothing to lose. We have nothing to lose. And so we fought for our people, for our country to protect them.
Det fanns ännu ett starkt skäl till att fortsätta kampen. Man var rädd för de framryckande sovjetiska styrkorna. Bägge sidor hade begått illdåd mot varandra i utrotningskriget. Men den ras som skulle vara den underlägsna tvingade nu den tyska armén att slå till reträtt.
Ich war damals bei der Panzergruppe Guderian als Geschützführer und es war wirklich ein Rückzug, wenn ich sagen soll, den man nie geübt hatte, in dem Sinne, die deutsche Wehrmacht hat immer nur Angriff geübt, aber niemals einen Rückzug. Ja? Und ein Rückzug artet ja sehr schnell in eine Flucht aus.
Im Osten setzt unsere Führung dem Massendruck der Sowjets weiterhin jene elastische Taktik entgegen, die trotz der Aufgabe von Abschnitten und Orten dem Gegner die Erreichung seines erstrebten Endzieles, den Durchbruch in der Tiefe des Raumes, verwehrt. In den neuen Abwehrlinien hat sich der deutsche Soldat in seiner nie erlahmenden Kampfkraft und im Ertragen schwerster Strapazen in erneuter Treue zum Führer bewährt.
Det var inte bara i propagandafilmerna som man försökte framställa reträtten i bästa möjliga dager. Det gjorde också de nazistiska instruktörerna vid varje förband. En sån var Walter Fernau.
Ich sollte die Truppe in Kompaniestärke, nicht größer, sollte ich zum Durchhalten auffordern. Und dieser Akkordeonspieler kam dann vor die Truppe und dann wurden Lieder gesungen, Seemannslieder, und das war eine tolle Stimmung. Und dann habe ich gesagt, Leute, wir sind nicht zusammengekommen, um jetzt hier Lieder zu singen, sondern ich muss hier mal etwas sagen zu unserer ganzen Situation, in der wir uns jetzt befinden. Und dann sagte ich also, Wenn wir uns die militärische Lage, wie sie im Augenblick ist, ansehen, dann wissen wir, dass der Engländer an unserer Grenze steht. Wir wissen, dass der Russe auf Richtung Berlin marschiert. Und wir wissen, dass im Süden die Amerikaner über Rom sind. Ich sage, und außerdem fliegen teilweise Tag und Nacht Massen von Flugzeugen über unser Land und werfen in unseren Städten Bomben. Und keiner von uns weiß jetzt in diesem Moment, ob seine Angehörigen nicht schon Opfer sind und ob sein Haus noch steht. Und wenn wir die ganze Situation jetzt beurteilen sollen, dann kann ich das nur mit dem einfachen Lanzerwort sagen, es ist alles scheiße. Also, dann kam das Aber und ich habe gesagt, aber genauso wie wir die militärische Lage beurteilen, muss sie ja auch unser Führer als der Oberbefehlshaber der Wehrmacht sehen. Vielleicht weiß er, dass es noch schlechter ist, als wir es heute wissen. Vielleicht weiß er aber, dass es besser ist. Aber, sage ich, er kann doch nur von uns verlangen, dass wir weiterhin unseren Dienst machen, indem er noch eine Möglichkeit sieht, einen guten Weg zum Ende des Krieges zu finden.
Walter Fernau mahnte seine Kamraten, att kämpa vidare. Och detsamma gjorde nazisternas propagandaminister och regionchef i Berlin, Josef Goebbels. I november 1944 talade han till folkstormen, tyskarnas motsvarighet till hemvärnet.
Ihr habt soeben als Volkssturmmänner den Eid auf den Führer, auf die Freiheit des Reiches und auf die soziale Zukunft unseres Volkes abgelegt. Um eurem Volke und der ganzen Welt zu beweisen, dass Deutschland nicht nur an der Front, sondern auch in der Heimat über Millionen wehrbereiter und wehrentschlossener Männer verfügt, die den festen und unerschütterlichen Willen haben, niemals vor den Feinden des Reiches die Flagge zu streichen und feige zu kapitulieren.
Det var 6 miljoner man i folkstormen. Mest sådana som ansetts för gamla eller för unga för militärtjänst. Alla fick höra att de var den sista bastionen mot bolsjevikernas anstormande horder. De flesta italienare hade bara stridit mot britterna och amerikanerna. Men ryssarna var en helt annan slags fiende, sa den nazistiska propagandan. Det temat återkom i Hitlers sista radiotal till nationen den 30 januari 1945.
Wie schwer auch die Krise im Augenblick sein mag, sie wird durch unseren unabänderlichen Willen, durch unsere Opferbereitschaft und durch unsere Fähigkeiten am Ende trotz alledem gemeistert werden. Wir werden auch diese Not überstehen. Es wird auch in diesem Kampf nicht in Asien siegen, sondern Europa und an der Spitze jene Nation, die seit 1500 Jahren Europa als Vormacht gegen den Osten vertreten hat und in alle Zukunft vertreten wird. Unser großdeutsches Reich, die deutsche Nation.
Men det var inte bara rädslan för ryssarna som fick tyskarna att kämpa vidare. Man var också rädd för andra tyskar. Under krigets sista månader ökade nazisternas terror och förtryck mot civila tyskar dramatiskt. En bonde i staden Zellingen vid Main fick se hur det kunde gå om man kritiserade de lokala nazisterna. Den 25 mars 45 paraderade ortens hemvärn utanför församlingskyrkan. De uppmanades att fortsätta kampen till sista blodsdroppen.
Nu är de sin angetreden, det var mer, det var
in Zweier- oder Dreierreihe gestanden, also so genau weiß ich das jetzt heute nicht mehr, also Zweierreihe auf jeden Fall, ne? Und das Kommando gehabt, stillstehen, naja. Als Kinder läuft man ja draußen rum und schaut auch. Da haben sie uns den Platz verweigert. Die anderen sind heimgegangen, ich bin auch rein, was ich halt auch im Hof, habe ich halt noch da gehört, ne? Also, dass ich den, die Front halten sollen. Und da haben mehrere auch hochgeschrien.
En av dem som hade flinat bodde alldeles intill torget. Han var bonde, hette Karl Weiglein och var känd som en något hetlevrad person. Mellan Trällingen och tvillingstaden Retsbach flyter floden Main. Och Weiglein blev minst sagt irriterad när ortens nazister 2 dagar senare sprängde bron över floden för att hindra de allierades framryckning. Weiglein sa att de som sprängt bron borde bli hängda. Tyvärr hörde en av dem vad han sa. Weiglein greps och ställdes inför krigsrätt. Walter Fernaus förbandschef beordrade honom att agera åklagare.
Jag sagte, dann können Sie da mal die Anklage übernehmen. Sagte, das ist ein ganz klarer Fall. Ja? Ich stelle schon das Exekutionskommando zusammen.
Krigsrätten hölls i ett hus som låg runt hörnet från torget. Åtalet mot Weiglein späddes på med en påhittad anklagelse om sabotage. Efter en kort förhandling höll Walter Fernau sin slutplädering medan förbandschefen förberedde hängningen utanför.
Und da habe ich gesagt, also Gericht hier aufgrund der Anklageschrift erhebe ich den Antrag den Volksanwalt Weiglein zum Tode zu verurteilen. Nein, auch wenn Sie jetzt was von mir denken, also dass ich ein brutaler Hund bin oder ähnliches, kann ich Ihnen wirklich nicht sagen, dass ich damals gedacht habe, das ist zu hart. Also der Gerichtsherr entscheidet, das ist ein Fall fürs Landgericht. Und da kann ich nicht sagen, wollen wir nicht lieber ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr Gefängnis geben. Das wäre ja fast so gewesen, als wenn man alle Soldaten sagen können, jetzt macht alle hier ein Vergehen, kommt vor Standgericht, aber nicht zu viel. Und dann kommt, wer da ein halbes Jahr eingesperrt, in der Zeit ist der Krieg zu Ende. Und die anderen sterben und ihr nicht.
Karl Weiglein fördes till ett träd bakom hörnet. En snara lades om hans hals medan hans hustru tittade på från deras hus som låg bara några meter bort. En granne hörde vad som hände sen.
Und dann hat die Nachbarsfrau, das ist seine Frau, hat zum Fenster rausgerufen, was hat er denn euch getan? Ja, und da haben die, hat draußen jemand gesagt, sind Sie ruhig, gehen Sie rein, machen Sie ihr Fenster zu.
Karl Weiglein war bara ett av tusentals offer som ställdes inför summarisk krigsrätt. Walter Fernau fick senare avtjäna ett 6-årigt fängelsestraff för sin roll i Weigleins död.
Man kann das gar nicht beschreiben. Das ist ja furchtbar für so eine Frau. Das ist ja furchtbar für so eine Frau, mitzuerleben, wie ihr eigener Mann, mit dem sie vielleicht schon 40 Jahre oder länger verheiratet ist, vor ihrer Tür von so ein paar Irren aufgegangen wird. Ne?
Und Sie waren einer der Irren?
So kann man sagen, ja.
Berlins ruiner blev Hitlers sista tillflyktsort nu när röda armén ryckte allt längre västerut. Nu kunde inte ens Goebbels propaganda dölja sanningen. Führern hade blivit ett vrak.
Hitler var i den tiden schon en kranker man. Mit einer schweren Schüttellähmung im rechten Arm, einem schlurfenden Schritt, blauer Brille, schlechten Augen, dass er alles in dem großen geschriebenen Buchstaben vorgelegt werden musste. Aber er hatte noch nichts verloren von seiner dämonischen Ausstrahlungskraft. Er war ein Mann mit einer geistigen Erkrankung insofern, als er eine hypertrophe Selbstidentifikation mit dem deutschen Volke, in einer solchen Selbstidentifikation mit dem deutschen Volke lebte. Er war subjektiv überzeugt, und ich habe das aus seinem Munde gehört, dass mit seinem Ende und mit dem Ende des Nationalsozialismus das deutsche Volk nicht mehr überleben würde. Es wäre dann dem Untergang geweiht. Das war krankhaft.
Ändå förblev Hitler Tysklands obestridde ledare under krigets sista förtvivlade månader. Italienarna hade en kung att vända sig till när de fått nog av Mussolini. Men i Tyskland hade all makt samlats i Hitlers händer. Han var både statsöverhuvud och rikskansler. Priset tyskarna fick betala för att de hade Hitler som ledare blev allt högre för var dag som kriget fortsatte. Hitler hade sagt åt sina generaler att inte visa någon barmhärtighet och att gå brutalt tillväga. Den läxan hade de framryckande sovjetiska trupperna lärt sig av nazisterna. På Hitlers sista dag i livet, den 30 april 45, gick sovjetiska styrkor in i staden Demmin i östra Tyskland och förstörde den. Tyskarna fick betalt för det lidande som deras krigsmakt hade tillfogat människorna i öst. Waltraud Reszky var 11 år när Röda armén kom. Hon såg med egna ögon vad ryssarna gjorde med stadens kvinnor och med hennes mor.
De hade sig också alla förkleidet, men man ser ju ändå med en frau slank. Eller, alltså, de har gerade min mutter immer wieder gefunden und auch... Sie haben ja auch schlimm zugesetzt. Also ich denke mal, das kann man gar nicht nachempfinden, wie das ist. Also wenn man vielleicht 10 oder 20 Mal am Tag vergewaltigt wird, nicht? Dass man dann fast kein Mensch mehr ist.
Frau Wendli, wend po bandet. Wend po bandet.